Willkommen zu diesem Büchermontag, sagt Knut Kortzen am Mikrofon. In dieser Woche wäre der amerikanische Romancier, Essayist und Aktivist James Baldwin 100 Jahre alt geworden. Sein Oeuvre wird seit ein paar Jahren wiederentdeckt und neu übersetzt. Jetzt ist aus Anlass seines 100. Geburtstags ein biografischer Essay über eben jenen James Baldwin erschienen. Das Buch heißt Der Zeuge und wir sprechen mit dessen Verfasser René Agiga. Außerdem erwartet Sie in dieser Stunde eine Kritik des neuen Buchs von Dror Mishani. Der israelische Krimiautor hat seit dem 7. Oktober vergangenen Jahres Tagebuch geführt und bringt diese Mitschrift in Zeiten des Krieges jetzt unter dem Titel »Fenster ohne Aussicht« heraus. Und wir beginnen gleich mit einem hochaktuellen Roman aus Frankreich von Marion Messina. Die Entblößten. Denn dieser Autorin, Marion Messina, kann man so wie einst James Baldwin ein scharfes Sensorium für gesellschaftliche Missstände attestieren.
Die ganze Welt der Bücher. Literatur am Montag. Auf Bayern 2.
Wir starten in dieses Büchermagazin mit Jamiroquai und Virtual Insanity. Bayern 2. Seit ihrem Debütroman Faux Départ, Fehlstart, der 2017 erschien, wird die Schriftstellerin Marion Messina in Frankreich gefeiert. Und weil die 1990 in Grenoble geborene Autorin die Gesellschaft so schonungslos böse beschreibt, wird sie schon mal mit Michel Houellebecq verglichen. Dass sie auch in ihrem zweiten Roman mit Kritik nicht hinter dem Berg hält, zeigt schon der Originaltitel La Peau sur la Table. Ein Verweis auf Louis Ferdinand Céline, der in einem Interview 1959 einmal gesagt hat, ein Schriftsteller müsse die Dinge offen auf den Tisch legen. Sonst könne er das Schreiben gleich sein lassen. Das hat Marion Messina beherzigt und übt im zweiten Buch erneut scharfe Systemkritik. Nun ist ihr Roman mit dem Titel »Die Entblößten« auf Deutsch erschienen. Meine Kollegin Elena Knerich hat ihn gelesen. Dieser Roman, Elena, spielt ja in einer sehr nahen Zukunft. – Das klingt ein bisschen nach Dystopie. Wie sieht dieses Frankreich im Roman aus?
Extrem neoliberal, technokratisch, mit zunehmender digitaler Überwachung und Polizeiwillkür. Die Wirtschaft boomt, aber die Strompreise sind explodiert. Viele Menschen müssen deshalb 7 Tage die Woche arbeiten. Es ist ein Sozialpunktesystem im Gespräch und arbeitslose Frauen werden nach dem 3. abgelehnten Jobangebot zwangsweise ins Bordell geschickt, das man dann Hedonismushaus nennt. Also das sind Elemente, die natürlich wahnsinnig dystopisch klingen. Aber gleichzeitig hat man beim Lesen das Gefühl, sehr weit entfernt von so einer Gesellschaft sind wir heute gar nicht. Wenn man zum Beispiel an die Olympischen Spiele denkt, da setzt Frankreich Kamerasysteme mit KI ein, die verdächtiges Verhalten früh erkennen soll. Und vor den Spielen hat man in Paris tausende Obdachlose in andere Städte umgesiedelt. Also der Roman ist keine Dystopie. Marion Messina hat eher sehr präzise beschrieben, wie es jetzt schon ist und einzelne Aspekte stark überzeichnet.
Der Roman beginnt ja mit einer denkbar drastischen Szene, in der sich ein junger Mann vor der Nationalversammlung selbst anzündet. Was hat es damit auf sich?
Ja, das erinnert ein bisschen an Jan Palach, der sich 1969 in Prag aus Protest angezündet hat gegen die Niederschlagung des Prager Frühlings. Auch hier ist es ein Akt der Revolte gegen die Missstände, deren Opfer Enzo Brunet geworden ist. Enzo Brunet, das ist der junge Student, er stammte aus einfachen Verhältnissen und ist im ersten Jahr seines Medizinstudiums in Paris an den Prüfungen gescheitert, was in diesem System nicht vorgesehen ist. Also hat er direkt Studienplatz und Wohnung verloren. Er kam dann bei einem Kommilitonen unter, wo er brutal vergewaltigt wurde, von Nachkommen der reichen und mächtigen Familien des Landes. Und deren Namen veröffentlicht er eben jetzt bei seinem Suizid. Die Präsidentin versucht dann zwar, diese Täter zu schützen, einer ist wohl auch ihr Patenkind, aber dann taucht ein Video der Vergewaltigung auf und das führt zu einem gewaltsamen Aufstand im ganzen Land. Wie es dann mit dieser Revolte weitergeht, das verrate ich jetzt mal nicht, aber man kann sich's vielleicht denken.
Inwiefern ist denn der Roman von realen Begebenheiten inspiriert?
Ich denke, dass die Gelbwestenbewegung und die repressive Antwort des Staates darauf eine große Inspiration für die Autorin waren. Sie hat sich auch für die Gilets jaunes eingesetzt. Aber es gibt auch Verweise auf Gewaltakte gegen Landwirte, ganz konkret der Mord am Rinderzüchter Jérôme Larance 2017, dem der Roman auch gewidmet ist. Und letztlich scheint auch die Präsidentin von Macron inspiriert. Sie stützt sich nur auf Zahlen und Modellrechnungen, hat null Empathie oder Sympathie für das Volk. Und sie hat die Nationalhymne, die Marseillaise, durch die Ode an die Freude ersetzt, die ja Macron damals auch bei seiner Amtseinführung spielen ließ.
Neben dem von dir vorhin erwähnten Enzo Brunet gibt es noch weitere Figuren, die mit den unmenschlichen Strukturen kämpfen. Sie alle sind die Entblößten. Kannst du die etwas genauer beschreiben?
Ja, das sind 3 Menschen in ihren 30ern, alle in prekärer finanzieller Situation. Sabrina ist eine alleinerziehende Grundschullehrerin mit algerischen Wurzeln, die sich zum Monatsende zwischen Milch und Waschmittel entscheiden muss. Die ehrgeizigen Eltern ihrer Schüler betrachten sie als Dienstleisterin und ihre Tochter will lieber bei ihrem Vater, Typ hipper Unternehmer, wohnen. Sabrina ist also zunehmend erschöpft und rastet eines Tages aus, indem sie einen behinderten Schüler gegen die Wand stößt. Dann ist da noch Paul, promovierter Literaturwissenschaftler, der an der Uni keine Stelle fand und deshalb in die Provinz Ardèche zog, wo er nun an der Fleischtheke im Supermarkt arbeitet, ahnend, dass auch die bald schließen wird, weil die Menschen, aufgedunsen vom Zucker und der Inflation, wie es im Roman heißt, nur noch Großpackungen Reis und Nudeln kaufen können. Paul freundet sich mit Aurélien an, einem Kastanienbauer in 7. Generation, den die immer strikteren EU-Normen und Kontrollen unter Druck setzen. Und sie alle stehen schon mit einem Bein im Abgrund und spüren eine gewisse Ausweglosigkeit aus ihrer Situation.
Was macht denn Marion Messinas Erzählstil deiner Meinung nach aus?
Sie zerlegt die Gesellschaft mit einem ziemlich klaren, nüchternen Stil, aber oft auch beißend sarkastisch. Sie verzichtet auf Dialoge und setzt auf seitenlange Beschreibungen, in denen nur ganz selten mal kurz wörtliche Rede auftaucht. Besonders präzise und gelungen, finde ich, schildert sie die Lebenswelten ihrer Figuren, die gewissermaßen Archetypen sind, teilweise fast Karikaturen. Zum Beispiel der Hochstapler-Freund von Sabrina, der das Leben als ewiges Bewerbungsgespräch sieht. Oder Eltern, die ein Kind als neue Konsumerfahrung betrachten, die es zu bewerten gilt.
Nun klingt das alles ja nach einem starken Abgesang. Du hast den Namen Emmanuel Macron schon erwähnt. Auf den Macronismus. Ist das Buch nicht eher Pamphlet als Roman?
Ja, tatsächlich ist es eine Anklage gegen die Meritokratie, die Macron vertritt. Ein darwinistischer Ansatz, der ja gewissermaßen dem französischen Grundwert der Gleichheit widerspricht. Dieses politische System, diese Verachtung der Mächtigen, prangert Marion Messina an, ja. Aber sie ergründet auch, was es mit der Seele des Menschen macht, wenn er sich in so einem System bis zur Erschöpfung abrackert, ohne voranzukommen. Ihre Figuren haben keine Zeit oder Kraft mehr für zwischenmenschliche Beziehungen und erleben eine Art kollektiven Burnout. Und ich glaube, das große Thema ist auch die Einsamkeit einer Generation. Sabrina vermisst den Islam, heißt es, beziehungsweise Zitat, eine Kultur zu haben fehlt ihr. Der Islam, das war die Freude der Familientreffen mit allen Cousins und Cousinen. Also es fehlt eine Gemeinschaft, etwas, an dem man sich festhalten kann. Und Marion Messina zeigt eben auf, was dann passieren kann. Dann kommt's zur Gewalt gegen sich selbst, wie bei Enzo, oder zu einer Revolte. Und zwar ganz egal, ob man dabei sein Leben riskiert. Und ich finde, neben aller Systemkritik schildert sie auch diese psychologischen Aspekte wirklich großartig.
Elena Knerich rezensierte Marion Messinas sehr aktuellen Roman Die Entblößten, den man offenkundig durchaus als Warnung lesen darf. Aus dem Französischen übersetzt von Claudia Kalscheuer, ist dabei Hansa erschienen für 23 Euro. Insatisfait, die Unzufriedenen. Ein Titel des Pariser Duos Holidays war das. Jonathan Lethem gehört zu den großen amerikanischen Erzählern. Seit über 20 Jahren liefert er zuverlässig temporeich erzählte Romane, die gekonnt Themen aufgreifen, die gleichsam in der Luft liegen. Die virtuelle Realität in Chronic City, die amerikanische Counterculture, die Gegenkultur in Der Garten der Dissidenten oder die amerikanische Politik der Gegenwart in Der wilde Detektiv. Letzterer Roman erschien 2019. Donald Trump war Präsident und der Basso Continuo des Buches war die nachhaltige Erschütterung darüber, dass ausgerechnet das Trumpeltier, das orangefarbene Monster aus Saurons Turm bzw. Saurons goldenem Finger samt einer ganzen Palisade von Vollpfosten ins Weiße Haus eingezogen war. Alles wörtliche Zitate aus diesem Roman. Lethams Figuren wähnten sich umgeben von, Zitat, Grabschern und Faktenfälschern, machiavellistischen Auspressern, Aufspaltern und Einmaurern. In seinem neuen Buch Der Stillstand wagt sich der 60-jährige Jonathan Lethem an einen Blick in eine mögliche Zukunft, die nur mäßig dystopisch ist. Das mit den scheinbaren Dystopien zieht sich heute irgendwie durch die Sendung. Laura Freisberg hat Der Stillstand von Jonathan Lethem gelesen.
Dieser Blick in die Zukunft gleicht einer Reise in die Vergangenheit. Nach einem nicht näher definierten Stillstand, ausgelöst durch ein Virus oder einen Sonnensturm, gibt es keine funktionierende Elektronik mehr. Weltweit. In dieser zum Stillstand gekommenen Welt begleiten wir Journeyman, einen ehemaligen Drehbuchautor, bei seiner neuen Tätigkeit. Er beliefert die Bewohnerinnen und Bewohner der Halbinsel, auf der er lebt, mit hausgeschlachteten Würsten und Gemüse vom Bauernhof seiner Schwester. Dabei überbringt er mit dem Fahrrad oder zu Fuß nicht nur Nahrungsmittel, sondern auch den neuesten Klatsch und Tratsch.
Kaffee konnte man sich abschminken. Schluss mit Bananen und Rihanna, mit Father John Misty, mit der Cloud, mit Newsfeeds über Kernschmelzen am anderen Ende der Welt, mit Seekühen, im Meer versunkenen Städten und anderen Tragödien, die Journeyman mit schlechtem Gewissen nicht betrauert hatte.
Journeyman und seine Gemeinschaft an der Ostküste haben schon vor dem Stillstand versucht, ein alternatives Leben zu führen. Verhungern muss hier niemand. Die Schränke sind voller Einweggläser mit Kimchi, Entensülze und Marihuana aus dem Eigenanbau. Der Alltag, der in Jonathan Lethems Roman geschildert wird, ist entbehrungsreich, aber entschleunigt. Wie der Traum von Menschen, die ein Ende der Wachstumsökonomie propagieren. In diese postapokalyptische und quasi vorindustrielle Gemeinschaft bricht eines Tages eine Höllenmaschine ein. Der Blue Streak, ein nuklear betriebenes Gefährt, das im Dunkeln blau leuchtet. Darin sitzt Journeymans früherer Freund und einst erfolgreicher Filmproduzent Todd Baum.
Das Superauto dampfte, in einen Cocktail unvereinbarer Gerüche getaucht. Butan, Kalua, Kühlmittel, heißer Kupferdraht. Er hatte das Gefühl, vom blendenden Chrom einen Sonnenbrand zu bekommen, als würde das reflektierende Licht ihm hieroglyphisches Gekritzel in die Wangen und blinzelnden Lider ätzen. Stellenweise waren die Metallschale und das äußere Rohrgeflecht eingedellt, angesenkt oder verschrammt, was den Eindruck der grundsätzlichen Unbezwingbarkeit des Gebildes aber nur verstärkte.
Der ehemalige Filmproduzent will vor allem Journeyman und dessen Schwester Maddie wiedersehen, um ein altes Drehbuch zu verfilmen, dessen Geschichte sie sich vor Jahrzehnten zu dritt ausgedacht haben, mit dem Titel »Noch eine Welt«. Todd Baum nennt die Geschichte
»Postapokalyptischer, dystopisch-idyllischer Kuschelkitsch«, das alte Lied, nach dem wir uns alle sehnen.
Somit hat der Roman mindestens eine doppelte Ebene. Der Produzent und der Drehbuchautor diskutieren am liebsten über das »Weltenerschaffen«, im Autorenjargon Worldbuilding genannt, von dystopischen oder postapokalyptischen Welten. Genau das, was Jonathan Lethem in Der Stillstand selbst betreibt. Gleichzeitig liefert Lethem wenige Erklärungen. Was hat den Stillstand ausgelöst? Warum ist Journeymans Schwester wütend auf Todd Baum? Es scheint, als würde sich der Schriftsteller weniger für seine Figuren interessieren, als für die Ideen, die sie verkörpern. Jonathan Lethems Bücher sind allesamt voller popkultureller Anspielungen, beziehen sich auf andere Romane, Filme, Songs. Seine Figuren haben etwas Schablonenhaftes, weil er sich an Stereotypen abarbeitet. In seinen letzten Romanen waren es zum Beispiel der schmierige, einsame Detektiv oder der geniale Hirndoktor, der beim Operieren Jimi Hendrix hört. Nun also der größenwahnsinnige Filmproduzent, für den die gute Geschichte wichtiger ist als die Realität. Ihm gegenüber steht die Gemeinschaft der Ökobauern, in der eher die Frauen das Sagen haben, angeführt von Journeymans Schwester Maddie. Und dazwischen Journeyman, der letztlich die Geschichte aufschreiben wird. Wer in dem Konflikt gewinnt, das sei nicht verraten. Nur eines: Der Filmproduzent in seinem Nuklearmobil ist zwar ziemlich unerträglich, aber wie so oft sind die Bösewichte leider unterhaltsamer als die Guten.
Das sagt Laura Freisberg über Jonathan Lethems Roman Der Stillstand. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Ulrich Blumenbach ist er bei Klett-Cotta erschienen für 26 Euro. Gleich reden wir über den 1987 bereits verstorbenen Schriftsteller James Baldwin, dessen Werke in den vergangenen Jahren hierzulande wiederentdeckt wurden. Und das, weil seine Romane und Essays ins 21. Jahrhundert sprechen, wie René Agiga in seinem James-Baldwin-Porträt schreibt, über das er hier im Büchermagazin gleich reden wird. Vorher aber Musik von Michael Kiwanuka. Er beschreibt das Lebensgefühl von James Baldwin. Black Man in a White World.
I've been low, I've been high, I've been sold all my life. I've got nothing left to play. I've got nothing left to say. I'm a black man in a white world. 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 I'm in love, but I'm still sad. I found peace, but I'm not glad. All my nights and all my days, I've been trying the wrong way. I'm a black man in a white world. 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 I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. I feel like I've lost everything I had, and I'm not angry, and I'm not mad. I'm a black man in a white world.
Michael Kiwanuka, ein schwarzer Soul- und Jazzmusiker, der ein Jahr nach dem Tod James Baldwins zur Welt gekommen ist, 1988 also. Und hätte ihn James Baldwin noch hören können, so darf man spekulieren, dann hätte ihm das gefallen. Denn Baldwin war ein großer Freund des Jazz und Soul. So erzählt es René Agiga in seinem lesenswerten Porträt dieses großen Schriftstellers, das pünktlich zum 100. Geburtstag James Baldwins in dieser Woche vorliegt. Ich freue mich, dass mir René Agiga zugeschaltet ist. Hallo nach Berlin.
Hallo, danke für die Einladung.
Um kurz bei James Baldwins Verhältnis zur Musik zu bleiben, Herr Agiga, es war mit schwarzen Musikern seiner Zeit so, dass er vielfach befreundet und bekannt war mit eben jenen, mit Nina Simone, mit Harry Belafonte, mit Sammy Davis Jr. Aber das ist längst nicht alles. James Baldwins große Liebe zur Musik, namentlich zum Gospel, die zeigt sich ja schon in den Titeln einiger seiner Werke, schreiben Sie. Können Sie das ein bisschen ausführen, bitte?
Ja, sehr gerne, wenn ich vorher noch ein Wort zu Michael Kiwanuka sagen darf.
Ja, nämlich,
nach meiner Erinnerung ist der ja Brite mit ugandischen Richtig. Eltern. Das heißt, es ist so ein bisschen leicht anderer Hintergrund als bei James Baldwin, der African American ist. Ja. Aber was natürlich das Verbindende ist, ist ja das Afrodiasporische. Und auch tatsächlich dieser Song, den wir ja gerade gehört haben, ich bin auch davon überzeugt, dass James Baldwin den großartig gefunden hätte, weil der sowas Lakonisches hat. Mhm. Und Lakonie ist der Punkt, auf den James Baldwin den Blues und den Gospel bringt, was er so daran verehrt, nämlich sowohl beim Gospel, also der eher sakralen Form, als auch beim Blues, der eher profanen Form, die Fähigkeit, die Leidensgeschichte der afrikanischstämmigen Amerikanerinnen und Amerikaner zu erzählen, immer wieder neu zu erzählen. Und James Baldwins Verhältnis zu Musik oder zu Blues und Gospel, das ist eigentlich für ihn das Gleiche wie Musik, kann man vielleicht am besten illustrieren, wenn man ganz kurz von seinem ersten Roman erzählt. Der trägt im Titel Go Tell It on the Mountain, das haben Sie gerade schon gesagt, also tatsächlich ein Gospel-Song oder Spiritual, um noch genauer zu sein, und handelt von einem 14-jährigen Afroamerikaner im Harlem der 30er Jahre. Das heißt, das erzählt recht nah an der Geschichte, wie James Baldwin selbst aufgewachsen ist. Und Baldwin arbeitet daran, seit er ungefähr 20 ist, seit er den kühnen Entschluss gefasst hat, Schriftsteller zu werden, und arbeitet und kriegt es nicht fertig. Mit Mitte 20 flieht er nach Paris, um Ruhe zu haben, um sich konzentrieren zu können und nicht die ganze Zeit mit aufgestellten Antennen in der unerbittlichen rassistischen Welt des New York, Harlem der 40er Jahre zu sein. Und dort verliebt er sich in einen Schweizer. Das heißt, die beiden, Lucian, der Schweizer, und James Baldwin, verbringen dann und wann Zeit in der Schweiz, in einem Bergdorf namens Leukerbad im Wallis. Und da setzt sich Baldwin noch einmal nach 8, 9 Jahren an dieses erste Romanmanuskript und versucht es endlich zu einem Ende zu bringen. Und wie kriegt er das hin? Indem er in diesem Chalet im Bergdorf zwei Schallplatten von Bessie Smith dabei hat, der großen Blues-Sängerin aus den 20er Jahren. Und man kann sich diese Situation nicht künstlicher vorstellen, als sie war. Da sitzt dann also dieser schwarze Amerikaner mit seinem Schweizer Liebhaber in diesem Chalet, Bergdorf, Schnee und so weiter, und hört Bluesplatten aus den 20er Jahren. Wir haben die Gegenwart der 50er Jahre und er versucht sich zurückzuversetzen in seine eigene Kindheit im Harlem der 30er Jahre. Das ist die Art, wie James Baldwin seinen ersten Roman zu Ende gemacht hat, mit dieser Musik.
Sie zitieren James Baldwin mal mit den Worten: Musik ist unsere Zeugin und unsere Verbündete. Und Ihr Porträt, das nennen Sie nun auch der Zeuge. Warum?
Ja, James Baldwin und die Musik, also die so skizzierte Musik, Blues und Gospel, haben gemeinsam, dass sie die Erinnerungen der afroamerikanischen Geschichte gewissermaßen aufheben will. Nicht aufheben in einem befriedenden Sinn, sondern, wie Baldwin sagen würde, die ewig gleiche Geschichte des Leidens immer wieder neu zu erzählen. Und das tut nach seiner Ansicht diese Sorte von Musik. Und das ist auch sein eigener Ehrgeiz. Er will eigentlich sogar so klingen wie diese Musik. Also man muss sich James Baldwin als extrem belesenen Schriftsteller vorstellen. Der hat seit seiner Schulzeit ewig viel gelesen. Nicht zuletzt übrigens europäische Romane des 19. Jahrhunderts. Aber all diese Vorbilder, die zählen für ihn weniger als das Vorbild Miles Davis, Ray Charles, Bessie Smith, Nina Simone und so weiter. Das ist der Sound, den er angezielt hat mit seinen Romanen tatsächlich. Und sein allerletzter Roman, Just Above My Head, 1979 erschienen, den kann man, wenn man will, so als eine Art von Summe des Baldwin'schen Werks lesen. Und der ist voll und ganz in Musik getaucht, auf der Ebene der Handlung, auf der Ebene der Sprache, auf der Ebene der Struktur. Das ist der Versuch, Gospel in romanhafte Literatur zu verwandeln.
Baldwin ist ja im deutschsprachigen Raum in den vergangenen Jahren durch die Neuübersetzungen von Miriam Mandelko wiederentdeckt worden mit Romanen wie Ein anderes Land, Giovannis Zimmer oder Von dieser Welt. Solch starke Beachtung wie heute, Jahrzehnte nach seinem Tod, erfuhr er zu Lebzeiten ja nicht durchweg. 1973 schon galt er als passé, was Sie daran ablesen, dass das Time Magazine es seinerzeit ablehnte, ein Interview mit James Baldwin abzudrucken. Und das war wohlgemerkt jenes Time Magazine, dessen Cover, dessen Titel das Antlitz von James Baldwin noch 10 Jahre zuvor, nämlich 1963, geziert hatte. Das geht uns Heutigen wiederum ganz anders. Wir erkennen in Baldwins Büchern viele Themen wieder, die uns beschäftigen. Was macht die Lektüre Baldwins heute für Sie so wertvoll?
Ja, das ist eine große Frage, auf die ich versuche, eine möglichst knappe Antwort zu geben. Also vielleicht kann man eingangs zwei Phänomene erwähnen, die James Baldwin heute so unmittelbar gegenwärtig erscheinen lassen. Das eine ist, er zählt zu den wenigen schon lange verstorbenen Influencern im Reich von Social Media. Also ich würde sagen, posthum kann mit ihm nur Hannah Arendt konkurrieren, dass man einer Autorin, einem Autor dieses Ranges auf Twitter, auf Instagram, auf YouTube oder so viel begegnet. Dazu hilft James Baldwin, dass er eine Reihe von aphoristisch super pointierten schönen Sätzen formuliert hat. Dazu hilft sicher auch einfach sein rhetorisches Talent mit charismatischer Anmutung. Also der lässt sich einfach gut in Clips verpacken. Und ein zweiter Aspekt, der sehr gegenwärtig scheint, jetzt ein bisschen inhaltlicher, ist seine durchgängige, scharfe, unerbittliche Polizeikritik. Also Kritik an Polizeiwillkür, Polizeigewalt, Polizeibrutalität. Und das ist, glaube ich, der Punkt, weshalb die Bewegung Black Lives Matter vor ungefähr 10 Jahren James Baldwin sehr gut wiederentdecken konnte, weil es da ein total, also augenfälliges Kontinuum gibt zwischen der Zeit James Baldwins und unserer Gegenwart. So, und dann gibt es aber drittens natürlich eine ganze Reihe von, ja, Gegenwärtigkeiten im Werk und Leben James Baldwins, die nicht so auf der Oberfläche liegen. Und das ist halt der Versuch in meinem Buch gewesen, die so ein bisschen sichtbar zu machen. Wenn ich darf, sage ich da mal ein oder zwei Beispiele. Ja. Das ist vor allem der Rollenkonflikt zwischen James Baldwin, dem Autor einerseits und andererseits James Baldwin, dem Aktivisten andererseits. Also er hat beides sehr, sehr ernst genommen. Er hat ein ganz emphatisches Verständnis von Kunst und von Literatur, die zunächst mal ihrer Eigengesetzlichkeit folgen soll, einerseits. Und andererseits, als er aus Frankreich zurück in die Vereinigten Staaten kommt, Ende der 50er Jahre, rauscht er fast natürlich in das Civil Rights Movement rein und begibt sich da in die Arena des Politischen und versucht dann mit dem Moment, diese beiden Rollen zu balancieren, die nicht in eins fallen zu lassen, aber zu balancieren. Und dieses Verhältnis zwischen Politik und Kunst, zwischen also von politisierter Kunst, ist, glaube ich, ein Thema, eins von vielen Themen, das uns heute noch beschäftigt.
Was ich an Ihrem Buch besonders spannend finde, Herr Aggiger, ist die von Ihnen aufgeworfene Frage, ob James Baldwin, der ja durchaus, eben wie Sie es gerade geschildert haben, auch Aktivist und Teil der Bürgerrechtsbewegung war, als Pate für heutige identitätspolitische Positionen geeignet wäre. Wenn ich da bei Ihnen lese, dass der schwarze und schwule Baldwin, der ja das Aufkommen der Identity Politics selbst miterlebte Ende der 70er Jahre, solche Kollektividentitäten, solche Aufschriften und Etiketten als Romancier strikt ablehnte, dann glaube ich, dass Baldwin mit heutigen identitätspolitischen Aktivisten eher streiten und hadern würde, oder? Wie sehen Sie das?
Ja, also darüber könnten wir jetzt tatsächlich eine Stunde unsererseits streiten. Ich würde den nicht auf dieses Etikett bringen, dass der sich heute mit identitätspolitisch engagierten AktivistInnen streiten würde, sondern aus meiner Sicht schlagen in James Baldwins Werk und Person zwei Herzen. Das ist das, was ihn für mich auch so reizvoll macht. Also auf der einen Seite kann der gar nicht umhin, als Vertreter einer Gruppenidentität zu sprechen, denn sein Leben ist bedroht als African American und insofern ist er, hat er gar keine Wahl, als solcher zu sprechen und auch die Besonderheiten der schwarzen amerikanischen Geschichte zu feiern, zu beschreiben, darauf zu bestehen, sie zu lieben, wie er selbst sagen würde. Auf der anderen Seite gelingt ihm das Kunststück, würde ich sagen, dass er an keiner Stelle seines Werkes vergisst, dass man auch als Vertreter einer Gruppenidentität, übrigens auch der Gruppenidentität der Homosexuellen, ein Band teilt mit anderen Menschen. Und das ist übrigens wieder so ein Blues-induzierter Gedanke bei Baldwin. Ich erzähle von meinem Leiden, von dem Leiden von meinem People, aber um es zu teilen, um es mit anderen Menschen zu teilen. Das heißt, das gerät nie in Vergessenheit bei ihm. Das wiederum bedeutet, diese zwei Pole sind bei ihm in ständiger Aushandlung begriffen. Das ist in meinen Augen das Erbe, wenn man so will, von James Baldwin, das sich heute sehr anzueignen lohnt.
René Aggigas sehr instruktives James-Baldwin-Porträt, Der Zeuge, ist bei C.H. Beck erschienen für 24 Euro. Herr Aggiger, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und das Gespräch.
Danke auch.
Thank you.
full of classics. The world is yours when you're laughing. We don't need to go slow. You're the one in control. I hope you know. I'm losing myself in your echo. If you want, you can take it all. Moving myself to your echo. To your echo. To me now, it's just like in my dream. But you go, I wanna feel like you fuck with my style. I hope you know. When we wake up, I make you toast. Let's have a sip and then let's go. When I'm with you, I'm never bored. I get you things I can't afford. I'm losing myself in your echo. If you want, you can take it all. Moving myself to your echo. To your echo. I'm losing myself in your echo. If you want, you can take it all. Moving myself to your echo. To your echo.
Musik aus München ist das von Hubertus Seck und er ist als vielversprechende Neuentdeckung auf dem BR Popradar gelandet. Sie hören Bayern 2. Der Schriftsteller Dror Mishani erreicht mit der Krimi-Reihe um seinen Kommissar Avi Avraham ein Lesepublikum weit über die Grenzen seines Heimatlandes Israel hinaus. Er habe angefangen, Kriminalromane zu schreiben, um die Wahrheit menschlicher Gewalt zu dokumentieren und den Versuch zu unternehmen, sie zu verstehen, so erklärt er es in seinem jüngsten Buch, bei dem es sich aber diesmal nicht um einen Krimi handelt. Mishani war gerade auf einem Literaturfestival im französischen Toulouse zu Gast, als Terroristen der Hamas am 7. Oktober 2023 Israel überfielen, um dort Menschen zu morden und zu entführen. An diesem schwarzen Schabbat setzt Dror Mishanis neues Buch ein. Es heißt Fenster ohne Aussicht und es ist ein Tagebuch aus Tel Aviv in Zeiten des Gazakriegs. Christoph Leibold hat es gelesen. Christoph, fangen wir mal mit dem Titel an. Was hat es mit diesem Fenster ohne Aussicht auf sich?
Das ist eine doppelte Bedeutung. Also es ist zum einen sinnbildlich zu verstehen und zum anderen bezeichnet es ganz konkret das Fenster, nämlich von Dror Mishanis Arbeitszimmer in Tel Aviv, wo er Bücher schreibt. Und da hat er so eine Art Anti-Aussicht, weil der Blick geht auf die heruntergekommene Rückseite des Museums der Unabhängigkeit. Das ist das Gebäude, in dem 1948 der Staat Israel ausgerufen wurde. Das wird jetzt gerade saniert, total entkernt, ist gerade nur ein Gerippe. Und Dror Mishani schaut aus seinem Arbeitszimmer und auf einmal trifft ihn die Erkenntnis verstörend und wie ein Blitzschlag, weil das ist natürlich ein symbolschweres Bild, die Ruine, die mal das Museum der Unabhängigkeit war. Also das Fenster ohne Aussicht meint eben auch, dass die Lage in Israel, in Gaza, gerade ziemlich aussichtslos erscheint oder wie Dror Mishani an anderer Stelle schreibt, wir werden von diesem Krieg nicht genesen.
Klingt ziemlich hoffnungslos und resigniert und insofern nach einer eher deprimierenden Lektüre, ist es so?
Es ist ein stellenweise verzweifeltes Buch, aber auch ein zweifelndes. Und gerade in diesem Zweifel findet er dann auch wieder Haltung und bezieht Standpunkt, nämlich eine skeptische Haltung gegenüber der israelischen Regierung und deren Reaktion auf den 7. Oktober und eben diesen Gaza-Krieg. Er schreibt an einer Stelle, Zitat, nichts rechtfertigt das furchtbare Morden am 7. Oktober. Aber ich denke, was wir vorher getan haben und auch jetzt noch tun, hilft uns bestimmt nicht, die nächste Katastrophe zu verhindern. Also er mischt sich ein in diese Debatte, die er nicht nicht nur bei uns geführt wird, sondern auch in Israel. Also was ist, Klammer auf, berechtigte Klammer zu Israel-Kritik, was man immer natürlich von Antisemitismus abgrenzen muss, sauber. Und dass Michani das formuliert in seinem Buch oder auch in Zeitungsartikeln, die er in Israel veröffentlicht, auch davon berichtet er im Buch, zeigt ja, dass er das Debattenfeld nicht räumt. Er klingt trotzdem nicht optimistisch dabei, aber er hat eben nicht aufgegeben, sonst würde er sich nicht so engagiert immer wieder einmischen. Er ist eben nicht reiner Chronist dieser Katastrophe.
Anders als die jetzt von dir gerade erwähnten Artikel zur Lage, die Dror Mishani zum Beispiel für die liberale israelische Tageszeitung Haaretz geschrieben hat, erscheint sein Tel Aviver Tagebuch Fenster ohne Aussicht angeblich nicht auf Hebräisch. Ist das so und was steckt dahinter?
Ja, er hat es wohl tatsächlich erstmal für nur die deutsche Übersetzung im Diogenes Verlag geschrieben. Hintergrund ist, dass diese regierungskritische Haltung in Israel eben nicht bei allen ankommt. Als Israeli muss er sich zwar nicht jetzt Antisemitismus vorwerfen lassen, aber er schreibt von einer Jagd auf Intellektuelle in Israel und Zitat, das Massaker, also Intellektuelle, die das Massaker angeblich nicht verurteilt haben oder behauptet haben, es müsse in einem Kontext gesehen. Und natürlich gehört er genau zu diesen Intellektuellen, die das schreiben und damit potenzielle Zielscheibe von solchen Hetzkampagnen werden. Und daher tatsächlich diese Entscheidung, das Tagebuch erstmal nicht in der Heimat auf Hebräisch zu veröffentlichen, wobei er das im Buch dann auch wieder reflektiert und hinterfragt und sagt, naja, ich schreibe auch Zeitungsartikel, wo meine Meinung kundgetan wird. Und ich glaube, der Beschluss ist nicht unumstößlich überlegt, gibt es doch auch eine Veröffentlichung in Israel.
Dror Mishani ist, wie erwähnt, erfolgreicher Krimi-Autor. Bei seinem Tagebuch aus Tel Aviv haben wir es nun mit einem komplett anderen Genre zu tun. Bleibt Dror Mishani darin trotzdem als Literat erkennbar?
Also was ich interessant finde, er zitiert mal Josef Roth, dessen Diktum nach dem Ersten Weltkrieg. Es handelt sich nicht mehr darum zu dichten, schrieb Roth, sondern das Wichtigste ist das Beobachtende. Und das ist jetzt auch sein Ansatz, aber natürlich geht jetzt seine Art, also Mishanis Art zu beobachten, schon über das reine Chronistentum hinaus. Also er setzt Beobachtungen miteinander in Bezug. Mal ein Beispiel. Es gibt zwei Passagen, die sind mit teures Leben überschrieben. Und in der einen Passage geht es um die Preise, die im Krieg explodieren in Gaza und für die Menschen das Leben dort praktisch unbezahlbar, eben teuer machen. Und die andere Passage handelt von der Befreiung von Geiseln, deren Leben mit dem Vielfachen an Soldaten und Zivilisten bezahlt wurde, die bei der Aktion dann getötet werden. Also allein durch so eine Zusammenschau zeichnet er eigentlich ein Bild vom ganzen Grauen des Krieges, ohne dass er irgendwie gräuelblutig ausmalen müsste und eben auch ganz anders, als man das als reiner Nachrichtenchronist tun würde. Und das macht das Buch zu einer sehr eindringlichen und ich finde auch sehr spannenden Lektüre.
Wobei das eine ganz andere Spannung sein dürfte, als diejenige, die Leserinnen und Leser an Dror Mishanis Krimis schätzen.
Ja, absolut. Er stellt sich aber auch immer im Fenster ohne Aussicht die Frage, ob er überhaupt je wieder Krimis schreiben wird. Also du hast eingangs diesen Satz zitiert, er schreibe Kriminalromane, weil er menschliche Gewalt verstehen lernen wolle. Jetzt angesichts des Kriegs notierte, was habe ich eigentlich vorher gewusst über Gewalt und das Böse? Und insofern scheint ihm das ganze literarische Schreiben plötzlich sinnlos und auch Literatur im Allgemeinen. Und trotzdem sucht er immer wieder lesend Zuflucht in Geschichten, in Literatur. Er liest über den Trojanischen Krieg, er liest auch in der Bibel und findet da immer wieder Erkenntnisstiftendes. Zum Beispiel die Geschichte von Simson, wir kennen ihn auch als Samson, der am Ende beschließt, seine Feinde mit in den Untergang zu reißen, ein Gebäude zum Einsturz bringt. Und Dror Mishani merkt dann an, ist das nicht exakt, was wir gerade tun? Wir bringen Gaza über uns zum Einsturz, stürzen gemeinsam mit Gaza ein. Also die Lektüre hilft ihm immer wieder, die Lage zu durchschauen und nach revidiert er auch sein Urteil und dass Literatur sinnlos sei und stellt im Gegenteil fest, der Geschmack der Literatur ist stärker denn je.
Christoph Leibold war das über Dror Mishanis Tagebuch aus Tel Aviv, Fenster ohne Aussicht, aus dem Hebräischen übersetzt von Markus Lemke, ist es bei Diogenes erschienen für 26 Euro. Christoph, vielen Dank.
Sehr gerne.
Cross the emptiness like nomads, finding shelter in the wilderness, building fires against the dark, hoping for the summer and the flowers to come alive and melt our sorrow down, bring the smiles and heal the scars. Time has drawn upon my skin, carved into my bones, this veil I'm living in will always be my own. Cause who I am is not written in the stars.
is what troubled in my heart. A journey that I start, the people who I love. So I won't be searching in the shadows for questions I will never know, or words I cannot trust. Close beside me, my history will guide me. It's running in my blood and drawn upon my skin and carved into my bones. This veil I'm living in will always be my home. 'Cause into my bones, they're with me to the end, they'll always be my home.
Das war Irit Dekel, eine junge Musikerin aus Tel Aviv. Und damit sind wir schon fast wieder am Ende unseres Büchermagazins angelangt. Und am Ende steht auch heute unser literarisches Rätsel. In unserer letzten Ausgabe suchten wir nach Jerónimo Ruggera aus Heinrich von Kleists Novelle »Das Erdbeben in Chile«. Gewusst hat's, neben vielen anderen, Brigitte Raab aus Offenbach. Gratulation, Ihr Wunschbuch geht Ihnen zu. Heute nun suchen wir nach der Figur aus einem sozialkritischen Drama des späten 19. Jahrhunderts. Erraten Sie, wer hier ins Taxi steigt?
Servus, ich bin's, die Wally. Wo darfst du denn hingehen?
Wir zwei Mädel, wir fahren jetzt direkt am Meng in den Pfandhaus.
Was? Entschuldigen Sie, wo wollen Sie hin?
In eine Leihanstalt. Ach. Die Kramer zu verkloppen.
Ah, Import-Export.
Nur Quatsch, keine Opern, gib Jas.
Ist ja gut. Aber auf den Verkehr muss ich schon auch noch achten.
Na, nun hast du Zeit, dass du Beine machst.
Warum haben sie es denn so eilig?
Geht da nicht an. Das sind meine Sachen, nicht deine Sachen.
Ja. Wollen Sie das Paket verkaufen?
Nee. Aber was drin ist, neugierig bist du wohl ja nicht.
Jetzt regnet's auch noch. Dann mache ich aber die Heizung an.
Was drehst du denn die Heizung auf an helllichten Tage?
Ja, also frieren wird man ja wohl noch dürfen in seinem eigenen Taxi.
Na, da gib mal, was ich hier habe. Das schöne Stück hält dir warm, ein Leben lang.
Oh, schaut ja richtig edel aus.
Pass mal an.
Ja, Moment, ich muss noch fahren nebenbei. Ui, ist das weich.
Mit so einer Winterjacke sparst du den Doktor und Apotheker hält.
Mhm. Und was wollen Sie dafür?
Unter 80 ist nicht.
Also 60 hätte ich geben.
Ich bin eine arme Waschfrau mit 2 Töchtern und einem ungebildeten Männer.
Mhm. Und ich bin eine arme Tagslerin. Die Spritpreise sind auch wieder gestiegen.
Na gut. Sollst du für 70 haben?
Deal.
Was? Also, na, nur halt mal den Droschke an für das Geschäftliche.
Ja, also 50, 60 und da, 70. Wo haben Sie das gute Stück überhaupt her?
Quasi nicht. Das ist auf der Auktion gekauft.
Mhm, aber da steht ein Name auf dem Paket. Warten Sie mal, Krüger.
Meinst du, das ist die Biest? Mir sind keine Diebe.
Also, ich will keinen Ärger.
Na, hör mal, was ich sage. Der Amtsvorsteher ist dumm. Nee, horndumm. Der kümmert sich bloß um die politischen Elemente.
Meins bei Hehlerei drückt der Auge zu.
Ich sehe durch mein Hühnerauge mehr wie der durch sein Glasauge. Das kannst du glauben. Nicht möglich. Da kommt die Polente.
Ach, ich hab's doch geahnt. Am Ende werden's gesucht.
Bis der Stelle. Denen kann ich vernünftig reden.
Sie? Wer's glaubt?
Ich bin ja ehrlich, Out. Sagt der Vorsteher.
Aber.
Siehste? Da fahren sie hin. Die Polizei hat ihre Verdachte auf andere Leute.
Das war knapp.
Unmöglich ist halt nichts auf der Welt.
Ach, scheint so.
Erraten, nach wem gesucht ist? Ihre Antwort schreiben Sie bitte an den Bayerischen Rundfunk, Redaktion Kultur Aktuell, Kulturleben 81011 München oder an kulturleben@br.de. Vergessen Sie bitte nicht, uns Ihr Wunschbuch aus dieser Sendung zu nennen. Das war das Büchermagazin. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Kortzen.